Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Schon wieder eine Geiselnahme, diesmal in Jemen. Bewaffnete haben eine Schweizerin verschleppt. Belgien trauert um die Opfer des K-Unglücks im Wallis, mit einer Schweigeminute im ganzen Land und Glockengeläut. Die ETH Zürich geht ins Ausland. Sie eröffnet in Singapur ihren ersten Forschungsstandort außerhalb der Schweiz. Dann über das Schicksal unter dem griechischen Spardruck zu leben. Die Alltagsgeschichte von Familie Kasakos in Athen und über das Unglück, ein Grieche zu sein. Das Tagesgespräch mit dem Philosophen Nikos Dimou, der vor 40 Jahren schon ein Buch über die unglücklichen Griechen verfasst hat. Erst gerade sind zwei Schweizer Geiseln in Pakistan freigekommen und schon gibt's wieder eine Entführung. In der Stadt Hodeida in Jemen ist eine Schweizerin entführt worden. Das Außendepartement hat die Geiselnahme bestätigt. Elmar Plotzer.
Die Schweizerin ist in der Hafenstadt Hodeida entführt worden. Das EDA in Bern wurde gestern Abend über diese Entführung informiert und hat sofort zusammen mit dem Bundesamt für Polizei und dem Nachrichtendienst des Bundes seine Arbeit aufgenommen. Es hätten bereits erste Kontakte zu den jemenitischen Behörden stattgefunden. Das Außendepartement erklärt, man werde sich mit vollem Engagement dafür einsetzen, dass die entführte Schweizerin bald freikomme. Laut Agenturmeldungen aus dem Jemen handelt es sich bei der Schweizerin um eine 32-jährige Lehrerin, die bei einem Sprachinstitut gearbeitet haben soll. Sie sei von bewaffneten Stammesmitgliedern entführt worden, die offenbar die Freilassung von zwei Stammesmitgliedern aus dem Gefängnis verlangen. Im Jemen werden immer wieder Ausländer von Stammesmilizen verschleppt. Meistens kommen sie unverletzt frei. In Teilen des arabischen Landes ist in den letzten Jahren aber auch die Terrorgruppe Al-Qaida vermehrt in Erscheinung getreten. Und in der Stadt Hodeida ist es in letzter Zeit zu großen Unruhen und gewalttätigen Protesten gegen die Regierung gekommen. Das EDA warnt schon seit über einem Jahr vor allen Reisen in den Jemen.
Elmar Plotzer, nun weitere Nachrichten. Im Überblick mit Ursula Furger.
Belgien gedenkt die 28 Opfer des Busunglücks im Wallis. Vor gut einer Stunde fand im Rahmen der heutigen Staatstrauer eine Schweigeminute statt. Der öffentliche Verkehr stand größtenteils still. Anschließend läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken. Die Fahnen wehen in Belgien zwei Tage lang auf Halbmast. Auch in den Niederlanden wird heute offiziell getrauert. 6 der 22 getöteten Kinder stammen aus den Niederlanden. Getrauert wird auch in der Schweiz. Im Wallis und in Bern auf dem Bundeshaus setzt man die Flaggen ebenfalls auf Halbmast. Die flämische Medienministerin hat inzwischen scharf kritisiert, dass gewisse Medien Bilder der Opfer veröffentlicht hatten. Iranische Banken werden ab morgen voraussichtlich keine Geldgeschäfte mehr mit anderen Ländern abwickeln können, auch die Zentralbank nicht. Dies, weil die EU die Sanktionen gegen Iran verschärft. Sie hat den Finanzdienstleiter SWIFT angewiesen, keine Überweisungen mehr vorzunehmen. SWIFT wickelt täglich Millionen Überweisungen ab zwischen Finanzinstitutionen in 210 Ländern. Das Unternehmen hat mitgeteilt, es müsse der Anweisung Folge leisten, denn es unterstehe belgischem Recht. Für SWIFT sei es ein außergewöhnlicher und bisher nie dagewesener Schritt, die Verbindung zu Banken zu kappen. In Singapur hat Bundesrat Alain Berset das erste Forschungszentrum einer Schweizer Hochschule in Asien eingeweiht. Es handelt sich um ein Umweltwissenschaftszentrum, das von der ETH Zürich finanziell unterstützt wird. Der Nationalrat verzichtet darauf, den Schweizer Rohstoffhandel untersuchen zu lassen. Er hat sich knapp gegen einen entsprechenden Vorstoß der SP ausgesprochen. Darin wurde der Bundesrat aufgefordert, die Rolle der Schweiz als Drehscheibe des internationalen Rohstoffhandels genau anzuschauen. Entwicklungsorganisationen werfen der Rohstoffbranche vor, in Entwicklungsländern Menschenrechte zu verletzen, aber auch Sozial- und Umweltstandards zu missachten. Der Kanton Zürich hat erneut untersuchen lassen, wie er im Steuerwettbewerb abschneidet. Das Resultat: Zürich hat bei der Einkommensbesteuerung von Privatpersonen eingebüßt gegenüber den anderen Kantonen. Zürich liegt aber nach wie vor im Mittelfeld. Die tiefsten Steuern erheben die Kantone Zug und Schwyz. Die höchsten Steuern zahlt man in Obwalden und Neuenburg. Beim Vermögen belegen ebenfalls Zug und Schwyz die Spitzenplätze. In Graubünden und Wallis wird man hingegen am stärksten zur Kasse gebeten. Südkorea wehrt sich gegen die Pläne Nordkoreas, im April einen Satelliten ins All zu schicken. Der Start der Trägerrakete mit dem Satelliten würde gegen eine geltende UNO-Resolution verstoßen und den Frieden in der Region gefährden, erklärte das Außenministerium in Seoul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein türkischer Helikopter der internationalen Schutztruppe ISAF in ein Wohnhaus abgestürzt. Dabei sind mindestens 12 türkische Soldaten und 2 Zivilisten ums Leben gekommen, wie das türkische Militär bestätigte. Zur Absturzursache hieß es in der Türkei, der Helikopter habe ein technisches Problem gehabt. Rund eine halbe Million Kunden der Cablecom haben am Vormittag Probleme mit dem Internet gehabt. Zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr konnten sie wegen eines Softwarefehlers nicht surfen. Die Störung betraf die ganze Schweiz. Bei Cablecom hieß es, man untersuche nun die Panne.
12.36 Uhr. Die Schweiz hat den nächsten Entführungsfall, nur 24 Stunden, seit die 2 Geiseln in Pakistan frei sind. Und egal, ob die beiden gestern entkamen, befreit oder losgekauft wurden, stellt sich wie stets die Frage, wer trägt die Kosten? Bundesrat Burkhalter will klare Regeln für solche Fälle. Dann berichten wir aus Belgien, dem Land, das heute um die Opfer des K-Unglücks im Wallis trauert. Und weiter, Zürich, der Goldküstenkanton, zieht Bilanz nach der Abschaffung der Pauschalsteuer. Singapur, die Asienmetropole, versammelt Filialen der weltweit besten Hochschulen, auch der ETH Zürich. Und Val Bedretto, das Tessiner Bergtal, hat seit 22 Jahren den gleichen Gemeindepräsidenten, ein Original. Und der 78-jährige Wirt, Elbler und Musiker wird's nach der kommenden Gemeindewahl bleiben. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.341 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,70 gehandelt, der Dollar zu 92,29 €. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es wieder sonnig und meist wolkenlos. Am Nachmittag wird es 18 bis 22 Grad warm. Morgen Samstag ist es noch oft sonnig. Im Norden hat es einige Wolken. Im Süden werden die Wolken dichter und lokal fällt Regen. Auch in den Alpen sind einzelne Schauer möglich. Am Sonntag bleibt es im Osten mit Föhn noch teilweise sonnig bei maximal 20 Grad. Sonst setzt von Westen her allmählich Regen ein. Im Süden fällt immer wieder Regen, die Höchsttemperatur liegt noch bei 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Westschweiz ist die A9 zwischen Saxon und Ried wegen eines Fahrzeugbrandes in beiden Richtungen gesperrt. Zum Schienenverkehr. Die Linie Domodossola-Brieg ist wegen einer Entgleisung zwischen Domodossola und Brelia unterbrochen. Die Euro sieht die Züge Mailand-Brieg-Genf und Mailand-Brieg-Basel fallen zwischen Domodossola und Brieg aus. Die Interregio-Züge Domodossola-Brieg fallen zwischen Domodossola und Varzo aus.
Schon wieder ist jemand aus der Schweiz in einem Hochrisikogebiet entführt. Nach Pakistan jetzt in Jemen. Jede solche Entführung verursacht hohe Kosten. Mehrere Millionen Franken für Verhandlungen, für Abklärungen und Reisen. Dafür sollen künftig nicht mehr allein die Steuerzahler aufkommen. Außenminister Didier Burkhalter will die Entführungsopfer stärker zur Kasse bitten. Wie kommt der Vorschlag an? Aus dem Bundeshaus Christian von Burg.
Sie waren zu abenteuerlustig. Der Berner Polizist und seine Freundin haben sich mit ihrem Campingbus in die pakistanische Provinz Belutschistan gewagt, obwohl das Außendepartement eine deutliche Reisewarnung für diese Gegend ausgesprochen hatte. Damit stellten sich grundsätzliche Fragen, sagte Außenminister Didier Burkhalter gestern vor den Medien.
Wie weit ist die Verantwortung vom Staat und ab wann fängt es an mit der Eigenverantwortung in solchen Situationen? Und das braucht eine Diskussion und vielleicht sogar eine gesetzliche Grundlage.
Eine gesetzliche Grundlage, um die befreiten Abenteurer an den Kosten der Entführung zu beteiligen. Denn fast 9 Monate lang hat eine 10-köpfige Taskforce in der Schweiz daran gearbeitet, die Geiseln aus der Hand der Taliban zu befreien. Dies bestätigt das Außendepartement. Widersprüchliche Aussagen gibt es zur Frage, ob auch Lösegeld bezahlt worden ist. So oder so dürften die Kosten insgesamt mehrere Millionen Franken betragen. Die Entführungsfälle häufen sich, so gehe es nicht weiter, heißt es von rechts bis links in der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Kommissionspräsident Andreas Ebi von der SVP.
Das sind diese Leute ganz sicher zur Rechenschaft zu ziehen. Wir gehen nicht in die Tagesordnung über.
Auch Diana Moser von den Grünliberalen fordert mehr Eigenverantwortung von den Reisenden, denn die Kosten würden immer höher.
Bei den Sahara-Geiseln war es ja offenbar 5 Millionen. Dass das alles beim Steuerzahler landet, das geht einfach nicht.
Die Frage ist nun, wie stark sich freigelassene Geiseln an den Kosten wirklich beteiligen müssen. Wenn jemand unverschuldet in eine solche Situation gerät, sind sicher andere Maßstäbe anzusetzen, als wenn jemand eine offizielle Reisewarnung des Außendepartements ignoriert. Außerdem ist es für die meisten Reisenden unmöglich, solche Millionenbeträge überhaupt abzubezahlen. Hildegard Fessler von der SP hat einen Vorschlag, wie man damit umgehen könnte.
Man könnte sich überlegen, wie man bei anderen Dingen Tagessätze festlegt, die abhängig sind von der finanziellen Situation der Personen.
Die Schweiz wäre jedenfalls nicht das erste Land, das eine Beteiligung an Entführungskosten einfordert. Das sagt Franz Roselieb vom Institut für Krisenforschung in Kiel. Er analysiert Entführungsfälle im deutschsprachigen Raum.
Es gab in der Vergangenheit Fälle, in denen die Regierungen nicht die Lösegelder, aber doch den zusätzlichen Transport aus den jeweiligen Ländern den betreffenden Personen Rechnung gestellt haben.
Und dennoch, der Staat wird auch weiterhin für den Löwenanteil der Kosten aufkommen müssen. Man darf jedoch hoffen, dass die Beteiligung an den Kosten Abenteurer künftig davor abschreckt, sich in gefährliche Situationen zu begeben.
Ganz Belgien hat heute um 11 Uhr eine Minute lang geschwiegen für die Opfer des Busunglücks im Wallis und für deren Angehörige. Nationale Trauer wird in Belgien sonst nur verordnet, wenn der König oder die Königin stirbt. Urs Bruderer über ein seltenes und wichtiges Ritual.
Schweigen. Das waren 6 Sekunden. Belgien schwieg heute 60 Sekunden, dann läuteten die Kirchenglocken. Es schwiegen die Kinder und ihre Lehrer in den Schulen, die Beamten in den Beamtenstuben, die Soldaten in den Kasernen und zweifellos auch viele Angestellte in Privatunternehmen. Die Fahnen stehen heute auf Halbmast, auch die der EU. Radio und Fernsehen senden keine Werbung. Das Land schwieg nicht nur um 11 Uhr, es stand still. Kein Zug verließ einen Bahnhof, die Busse und Trams und Metros verharrten an den Haltestellen, manche Autos am Straßenrand. Die Schweigeminute vereinte ein in 2 Sprachgruppen geteiltes Land. Und doch war das keine belgische Minute. Es war eine Minute des Mitgefühls von Vätern, Müttern, Freundinnen und Bekannten mit denjenigen, die ein Kind, einen Freund, eine Freundin verloren haben. Eine gemeinsame Schweigeminute also, in der sich wohl auch die unzähligen individuellen Gedenksekunden sammelten, die in den letzten Tagen in diesem Land geleistet wurden. Sekunden der Ahnung der eigenen Verletzlichkeit. Belgier und Belgierinnen dachten in den letzten Tagen oft an diesen Unfall, wenn sie ihr Kind umarmten, wenn sie einen Bus sahen, wenn sie ihr Kind gar per Car in ein Lager schickten. Denn der Alltag geht weiter und Cars gehören zum belgischen Alltag und ganz besonders zum belgischen Schulalltag. Regelmäßig fahren Schulklassen in ein Lager ans Meer, ins Grüne, in die Berge, fast immer im Car, daran wird sich nichts ändern. Wer heute schwieg, zeigte auch seine eigene Verletzlichkeit. So wird der Schrecken fassbar. Die gemeinsame Schweigeminute hilft vielen Belgiern zurück in den individuellen Alltag. Für die Angehörigen der Opfer aber markiert sie den Übergang vom Schock zu einer sehr langen Trauer.
Die ETH Zürich zieht es ins Ausland. In Singapur eröffnete sie feierlich ihren ersten Forschungsstandort außerhalb der Schweiz. Bereits über 100 Männer und Frauen sind auf den neuen Universitätscampus gezogen. Sie forschen in den Bereichen Stadtplanung, Architektur und Verkehrsmanagement. Die 5-Millionen-Stadt Singapur ist aus Sicht der ETH Zürich ein lebendiges Labor, in dem sie städtebauliche Forschung direkt anwenden und ausprobieren kann. Christian Heuss aus Singapur.
Wo vor knapp 3 Jahren noch ein Golfplatz, steht heute ein moderner Universitätscampus mit Forschungslabors, Auditorien, Bars und Restaurants. Herausragt der Create Tower, ein Hochhaus, in dem in den letzten 12 Monaten über 100 Forscherinnen und Forscher der ETH Zürich eingezogen sind. Gerhard Schmidt ist der Direktor dieses neuen ETH-Zentrums in Singapur.
Der Create Tower wurde gebaut für Universitäten weltweit, die sich durch spezielle technische Kenntnisse und sehr gute Forschung auszeichnen.
Kenntnisse insbesondere, die die 5 Millionen Stadt Singapur interessieren, zum Beispiel zur Stadt- und Verkehrsplanung, der Energienachhaltigkeit oder der städtebaulichen Architektur. Neben der ETH Zürich ziehen demnächst über 1000 Forschende der besten Hochschulen der Welt, wie dem amerikanischen MIT, der Technischen Universität München oder der Cambridge Universität ein. Singapur finanziert all diese Forschungsaktivitäten, um damit das beste weltweit verfügbare Wissen in den Stadtstaat zu importieren. Aus der Schweiz fließen keine Steuergelder nach Singapur, das betonen die ETH-Verantwortlichen immer wieder. Darüber allerdings, wie viel Geld Singapur in die Forschungsaktivitäten der ETH Zürich investiert, darüber schweigen sich die Parteien aus. Es dürften aber in der Größenordnung von 50 bis 80 Millionen Schweizer Franken für die ersten 5 Jahre sein. Gestartet hat nun das erste Forschungsmodul im Bereich Bau, Planung und Nachhaltigkeit von Städten der Zukunft. Forschungsfragen, die nicht nur für Singapur zentral, sondern von globaler Bedeutung sind. Denn bereits heute lebt 50% der Weltbevölkerung in Städten und Megacities, insbesondere hier im asiatischen Raum, Tendenz steigend. Die ETH Zürich bringt hier ihr spezifisches Know-how ein. Gerhard Schmidt.
Das ist natürlich die spezielle Kombination von Ingenieurwissen, von Architekturwissen und von Gebäudetechnikwissen, das wir in der Schweiz und an der ETH aufgebaut haben.
An und in der Stadt Singapur, die sich explosionsartig entwickelt, soll dieses Wissen nun praktisch angewendet und erweitert werden, sagt ETH-Präsident Ralf Eichler.
Ja, das ist eine ganz andere Denkweise, dass man die Dynamik der Stadt, also die Bewegung, modelliert und versteht, also die Mobilität, der Fluss von der Energie, vom Wasser, vom Abfall, und nicht isoliert ein einziges Haus anschauen.
Die rasante städtebauliche Entwicklung der Stadt Singapur, ist es denn auch, was es für Forscher aus Zürich attraktiv macht, nach Singapur zu kommen, sagt etwa Architekturprofessor Matthias Kohler, der Robotersysteme zum Bau von Hochhäusern studiert.
Ist eine derartige Offenheit hier für neue Technologien, neue Ansätze, neue Arten zu leben, Städte zu entwickeln, Gebäude zu planen, die schon äußerst spannend ist, wenn man von einem europäischen Hintergrund kommt.
Dem ETH-Präsidenten Ralf Eichler geht es aber auch darum, die Marke ETH Zürich im asiatischen Raum zu positionieren.
Wir wollen auch die ETH bekannt machen in der Welt. Es geht ja darum, dass die besten Leute in die Schweiz kommen. Das ist eine Reklameplattform.
Singapur finanziert diese Forschungsaktivitäten vorerst für 5 Jahre. Weitere Projekte, zum Beispiel im Bereich der Nahrungsmittelversorgung, sind in Planung. Ralf Eichler hofft, dass sich eine langfristige Forschungspartnerschaft zwischen der ETH und Singapur entwickeln wird und die ETH Zürich so im asiatischen Raum sich fix verankern kann.
Im Tessin wird vielerorts heftig über Köpfe diskutiert, denn in 2 Wochen wählt das Tessin seine Gemeindebehörden. Im Bedrettotal hingegen ist jetzt schon klar, wer Gemeindepräsident wird. Ein 78-Jähriger, ein Original. Denn CVP-Politiker Diego Orelli ist nicht nur seit beachtlichen 22 Jahren Präsident, Orelli ist auch Skilehrer, Wirt, Musiker und Älpler und ein Mann der Visionen. Alexander Grass hat ihn getroffen.
Die Grabsteine im Friedhof sind unsichtbar. So hoch liegt der Schnee im Bedrettotal. Gleich nebenan ist das Gemeindehaus von Villa Bedretto. Hier wartet Gemeindepräsident Diego Orelli mit einem Zitat.
Per 8 mesi il freddo supera il caldo. Nevica molto. La vita in quei posti è molto difficile e dura.
8 Monate lang siege die Kälte über die Wärme im Bedrettotal. Die Schneemengen seien groß, das Leben schwierig und hart. Und trotzdem gehörten die Talbewohner zu den freundlichsten Menschen im Tessin. 72 Einwohner zählt die Gemeinde Bedretto. Über die Hälfte ist mehr als 60 Jahre alt. Name für Name zählt Orelli junge Zuzüger auf. Der eine führt einen Skilift. Und ganz hinten im Tal gibt es neues Leben im Restaurant All'Acqua.
Ma la prima carica era negli anni 60.
Seit 50 Jahren bekleidet Diego Orelli öffentliche Ämter. Jetzt ist er 78 Jahre alt. Viele seiner Kämpfe haben lange gedauert. Zum Beispiel der für das Bedretto-Fenster, für einen direkten Anschluss an den Tunnel der Furka Oberalpbahn, der das Wallis mit dem Urserental im Kanton Uri verbindet. Das wäre das Beste gewesen fürs Tal, meint Orelli, für die Zukunft, wenn der Fortschritt im Alptransit-Basistunnel tief unter dem Bedretto-Tal vorbeifahren wird. Doch der Bedretto-Fenster-Traum, der ist ausgeträumt.
Nessuno osa dirlo tanto, ma si fa fatica a trovare le vacche per portar su.
Niemand getraue sich, es auszusprechen, sagt Orelli über die Umwälzungen, die sich ankündigen. Es werde immer schwieriger, Kühe zu finden für die Alpweiden im Tal. Die Hirten kämen heute aus Portugal, Chile oder vom Balkan. Büsche und Wald eroberten verlassene Alpweiden zurück. Die traditionelle Landwirtschaft im Bedretto-Tal sei am Ende. Als 17-Jähriger hat Orelli die Evakuation im Lawinenwinter 1951 miterlebt. Weil es keine Arbeit gab, musste Orelli seinen Vater nach Zürich begleiten, arbeiten als Maroni-Brater. Und abends verkaufte der junge Orelli Mandeln in Restaurants. Eine harte Zeit, sagt Orelli, und eine positive Erfahrung, weil er gelernt habe, die Scham zu überwinden. Vor Leuten, die ihn als Landstreicher und Faulpelz beschimpften. Positiv auch, weil er am Bellevue in Zürich Georges Brassens singen hörte. Orelli war wie vom Blitz getroffen. Und heute ist Diego Orelli mit seiner Naturstimme und der Handharmonika ein gesuchter Musiker.
Un'anima che è felice nella vita. Buon anno a chi la casa non ha più.
Diego Orelli, der Sänger, der Wirt, der Alphirt, der Lehrer und der jetzt dienstälteste Gemeindepräsident weit und breit.
Fare il sindaco mi è piaciuto, ma forse l'alpigiano è stato quello più bello.
Gemeindepräsident zu sein, das habe ihm gefallen, wägt er ab. Aber sein schönster Beruf, das sei der des Alphirten gewesen. Als er auf den Alpweiden oben seinen Gedanken nachhängen konnte. Der Wirteberuf, der sei schön gewesen, aber hart mit den langen Abenden. Und der Lehrerberuf sei einfach dankbar. Aber er sei immer gern auf die Alp zurückgekehrt.
Forse sono un Don Quixote, ne?
Er sei wohl ein Don Quixote, sagt Diego Orelli am Schluss über sich. Diego Orelli war befreundet mit Bundesrat Roger Bonvin und der sagte, du bist es, der deine Bettstadt bauen muss. Warte nicht auf andere. Diego Orelli hat nicht gewartet.
7:07. Die Kritik an der Pauschalbesteuerung reicher Ausländer hat in letzter Zeit stark zugenommen. Sie sei ungerecht und beschere den Kantonen hohe Steuerausfälle, heißt es. Der Kanton Zürich hat die Pauschalbesteuerung vor 2 Jahren abgeschafft und nun zeigt sich Überraschendes. Viele ehemals Pauschalbesteuerte zahlen neu weniger. Klaus Ammann zieht eine Bilanz.
Die Erfahrung aus dem Kanton Zürich zeigt, nicht alle Pauschalbesteuerten ziehen weg, wenn diese Besteuerungsform abgeschafft wird. Nur die Hälfte der ursprünglich 201 pauschalbesteuerten Ausländer hat den Kanton Zürich verlassen, Richtung Ausland oder in Kantone, die die Pauschalbesteuerung noch kennen, hauptsächlich nach Schweiz. Die andere Hälfte zahlt heute ordentlich Steuern und da fällt auf, dass wiederum fast die Hälfte weniger bezahlt als vorher. Der Chef des Zürcher Steueramtes, Adrian Hug.
Also ein Grund liegt sicher in der Definition, die für die Aufwandbesteuerung gilt, nämlich, dass es sich um Personen handelt, die kein Erwerbseinkommen in der Schweiz erzielen. Wenn die nun ordentlich besteuert werden, bleibt das Erwerbseinkommen immer noch im Ausland und wird dort besteuert.
Der andere Grund ist, dass die wohlhabenden Ausländer, wenn schon, dann schon genau hinschauen und Geld in die Hand nehmen, um ihre Steuern zu optimieren. Weil also fast die Hälfte der ehemals Pauschalbesteuerten neu weniger bezahlt als vorher, halten sich die Mehreinnahmen dank der Abschaffung und die Ausfälle wegen den Wegzügen in etwa die Waage. Unter dem Strich nehme der Kanton Zürich also nur minim mehr ein, sagt Steueramtschef Adrian Hug.
Stand heute, und es ist nur ein Zwischenstand, denn es sind noch nicht alle Steuerveranlagungen gemacht, haben wir leicht höhere Erträge. Leider ist der wichtigste, wenn ich so sagen darf, Kunde, der zu diesem Mehrertrag beiträgt, bereits im Jahr 2011 wieder weggezogen. Also rechnet man den raus, sind wir wieder bei einem negativen Saldo.
Allerdings fehlt noch eine Variable in der Rechnung. Häuser, die von ehemals Pauschalbesteuerten verlassen worden sind, stehen beispielsweise an der Zürcher Goldküste kaum lange leer. Die Neuzuzüger bringen Steuereinnahmen, zusätzliche Steuereinnahmen, sofern sie aus dem Ausland oder aus einem anderen Kanton gekommen sind. Die Bilanz der Abschaffung der Pauschalbesteuerung könnte für den Kanton Zürich also noch deutlich positiver ausfallen, als heute angenommen wird.
Klaus Ammann. Wie verändert die europäische Schuldenkrise das Leben der Menschen? Dieser Frage gehen wir diese und nächste Woche auch noch nach. Heute schauen wir auf Griechenland. Rodothea Seralidou hat in Athen eine junge Mittelstandsfamilie besucht. Die Krise hat das Leben dieser Familie auf den Kopf gestellt.
Sonntagabend bei der Familie Katsakos. Mutter Sulia, Vater Janis und ihre zwei Kinder sitzen am viereckigen Wohnzimmertisch und spielen das Gesellschaftsspiel SpongeBob. Wer als Erster am Ziel ist, hat gewonnen. Vater Janis hat Pech. Er würfelt nur Einsen und hinkt den anderen hinterher. Sehr zum Vergnügen der 11-jährigen Angeliki und des 9-jährigen Konstantinos. Eine glückliche, sorgenfreie Familie, so scheint es. Doch mit der Krise änderte sich für die Familie Katsakos fast alles.
Αρχίσαμε στο 2010 και δεν μπορούσαμε, έπεσε τόσο πολύ δουλειά.
Auf einmal hatte ich viel weniger Aufträge als Ingenieurin und plötzlich kamen all diese Sondersteuern wie eine Flut auf uns zu. Wir wachen morgens auf und sagen, lieber Gott, was erwartet uns heute wieder Neues? So beschreibt die 36-jährige Sulia, eine schlanke Frau mit schulterlangen braunen Haaren, die ausweglose Situation. Dabei gehörten Sulia und ihr Mann, ein Techniker bei der griechischen Luftwaffe, bis vor kurzem zu den Besserverdienenden. Zusammen kamen die Akademiker über viele Jahre auf über 3.000 Euro netto im Monat. Das ist weit mehr als der griechische Durchschnitt. Deshalb beschlossen die zwei, sich eine Eigentumswohnung und ein Büro zu kaufen und nahmen dafür einen Kredit auf. Wir dachten, es wäre besser, die Immobilien zu kaufen, statt dass wir weiter viel Geld für Miete ausgeben. Das war 2008, genau vor der Krise. Jetzt können wir nicht einmal die Zinsen zahlen. Die waren an den Schweizer Franken gekoppelt und sind jetzt fast so hoch wie die eigentliche Rate. 80 Quadratmeter groß ist ihre Wohnung, ein Schlafzimmer, zwei kleine Kinderzimmer und eine Wohnküche. Erst in 30 Jahren wäre der Kredit abbezahlt. Doch zum Glück konnten Sulia und Janis mit ihrer Bank eine Vereinbarung eingehen. So müssen sie im Moment nur die Zinsen zahlen. Mehr können wir nicht zahlen. Früher sind wir ohne dieses tägliche Kopfzerbrechen über die Runden gekommen. Jetzt müssen wir uns bei Verwandten Geld leihen und unsere Eltern unterstützen uns finanziell. Wir sind frustriert und zanken uns. Das ist alles andere als schön. Dabei sind auch Janis Eltern und Sulias verwitwete Mutter nicht reich, müssen mit ihren Renten streng haushalten. Als es Janis mit 19 Jahren nach einer Reihe schwieriger Prüfungen in die Technikerhochschule der Luftwaffe schaffte, dachte er, er hätte ein Leben lang ausgesorgt. Das war vor 20 Jahren. In den letzten Jahrzehnten wurden Beamtengehälter nie gesenkt. Wir wussten, reich können wir von meinem Gehalt zwar nicht werden, aber uns hat das zum Leben gereicht. Jetzt ist unsere ganze Lebensplanung durcheinander geraten. Vor den Gehaltskürzungen bekam Janis 1.600 Euro netto. Jetzt verdient er rund 500 Euro weniger. Die Familie hat etliche Ausgaben gestrichen. Den Englischunterricht der Kinder zum Beispiel und den Schwimmunterricht des 9-jährigen Konstantinos. Sie gehen kaum mehr aus und an Familienurlaub ist gar nicht erst zu denken.
Ρούχα, δεν ψωνίσαμε καθόλου ρούχα, μπαλώνουμε ό,τι υπάρχει.
Und wir kaufen keine Kleider mehr ein. Ich versuche, die alten Kleider zu flicken, Löcher zuzunähen. Ich war immer optimistisch und wollte meinem Land helfen, obwohl ich nie zu den Privilegierten gehörte. Meine Eltern waren selber Gastarbeiter in Deutschland und haben ihr Erspartes nach Griechenland geschickt. Doch jetzt können wir unserem Land auch nicht mehr helfen. Licht am Ende des Tunnels sieht die Familie nicht und ihr Bangen geht weiter. Denn die Kulanzvereinbarung mit der Bank läuft Ende des Monats aus. Dann ist wieder der gesamte Betrag fällig, 1600 Euro monatlich. Ungefähr so viel, wie Sulla und Janis mittlerweile zusammen verdienen.
Ein erster Besuch bei Familie Kasakos in Athen. Wir werden sie später in ein paar Wochen oder Monaten wieder besuchen. Griechenland und die Griechen liefern gleich auch den Stoff fürs Tagesgespräch mit dem griechischen Autor und Philosophen Nikos Dimou. Im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Ursula Furgler.
In Jemen haben bewaffnete Männer eine Schweizerin verschleppt. Das Außendepartement in Bern hat die Entführung der 32-jährigen Frau in der Hafenstadt Hodeida bestätigt. Wer hinter der Entführung steckt, ist unklar. In Belgien und in den Niederlanden wird heute offiziell um die 28 Todesopfer des Busunglücks im Wallis getrauert. Es gab eine Schweigeminute, der öffentliche Verkehr stand vorübergehend still, die Fahnen wurden auf Halbmast gesetzt. Iranische Banken können ab morgen voraussichtlich keine Geldgeschäfte mehr mit dem Ausland abwickeln, auch die Zentralbank nicht. Die EU hat den Finanzdienstleister SWIFT angewiesen, keine Überweisungen mehr vorzunehmen wegen der verschärften Sanktionen gegen Iran.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.